NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Jan Oppel im Studio. Schön, dass Sie an diesem Sonntag dabei sind. Wir schauen heute in den Nahen Osten, in den Gazastreifen, wo es bei einem Zwischenfall in einem Verteilzentrum für Hilfsgüter Tote und Verletzte gegeben hat. Wir sprechen auch über den Brand im Hamburger Marienkrankenhaus und über die Siegesfeier in Paris, nachdem PSG das Finale der Fußball-Champions League gewonnen hat. Beginnen wollen wir diese Themen des Tages aber in Polen, wo die Menschen heute einen neuen Präsidenten wählen. Bei der Stichwahl treten der liberale Warschauer Stadtpräsident Trzaskowski und der Kandidat Nawrocki an, der von der nationalkonservativen PiS-Partei unterstützt wird. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Martin Adam gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob sich schon abzeichnet, wer da heute in Warschau das Rennen macht.
Das ist völlig offen. Also hier in Polen sagen alle, es ist ein Rennen na Gillette, also quasi auf der Gillette, auf der Rasierklinge. Es ist so, dass in den Umfragen seit dem ersten Wahlgang Mitte Mai die beiden Kandidaten, also Trzaskowski auf der einen Seite und der Kandidat der rechtspopulistischen Peace-Partei, Karol Nawrocki, auf der anderen Seite, wirklich in etwa immer gleich auf waren. Keiner von beiden hat in diesen Umfragen die 50%-Marke geknackt. Das müssen sie ja schaffen. Also um diese Stichwahl zu gewinnen, braucht ja einer von beiden die absolute Mehrheit. Und insofern, ja, es ist alles spannend bis zum Schluss. 21 Uhr kommen hier die ersten Zahlen. Dann müssen wir sehen, ob die überhaupt belastbar sind. Denn das sind Nachwahlbefragungen. Wenn die beiden Kandidaten da zu eng beieinander liegen, kann man daraus auch noch nichts schließen, weil es kann einfach sein, dass das ein statistischer Fehler dann ist. Und dann wissen wir es erst, wenn das wirkliche Endergebnis kommt, im Laufe des Montags.
Sie haben es gesagt, ein enges Rennen. Was unterscheidet denn diese beiden Kandidaten, wenn die so eng miteinander gleich aufliegen?
Trzaskowski und Nawrocki stehen wiederum für zwei politische Lager. Trzaskowski auf der einen Seite für die Bürgerkoalition, die liberal-konservative Partei von Donald Tusk, die auch regiert seit 2023, der für einen proeuropäischen Kurs steht, was nicht heißt, dass es da keine Diskussionen gibt mit Deutschland, mit Frankreich zum Beispiel. Aber das grundsätzliche Verständnis, dass Polen Europa braucht, um stark zu sein und andersrum die Europäische Union Polen braucht, um was zu reißen, das ist in dieser politischen Gruppierung, gehört das zur DNA im Grunde. Und Trzaskowski ist hier der Bürgermeister von Warschau, hat sich hier in der Hauptstadt sehr liberal gezeigt, unterstützt sexuelle, auch religiöse Minderheiten, tritt ein für eine Liberalisierung des ja sehr strengen polnischen Abtreibungsrechts. Und auf der anderen Seite, Karol Nawrocki stammt im Grunde wie aus einer anderen Welt. Also die Peace und ihre Wählerschaft befinden sich auch, was Medienberichterstattung angeht, wie dieser Wahlkampf geführt wird, in ganz anderen Sphären gewissermaßen. Da geht es darum, dass es im Wahlkampf heißt, die polnische Souveränität sei bedroht. Vor allem durch Deutschland, durch die Europäische Union, die nach dieser Erzählung von Deutschland eigentlich dominiert und geleitet wird. Und Trzaskowski und Tusk seien gewissermaßen deutsche Geheimagenten, die für deutsche Interessen hier die polnische Unabhängigkeit zerstören wollen. Und da ist also dazwischen, zwischen diesen Welten, ist wenig Raum, um noch in Diskussionen einzutreten und sich auszutauschen, weil zumindest im Wahlkampf, der Wahlkampfrhetorik nach und auch der Rhetorik der beiden Kandidaten nach, jeweils der andere tatsächlich das Böse ist. Und es geht dann auf der einen Seite darum, dass hier die Demokratie überlebt und auf der anderen Seite heißt es, nur mit uns kann Polen überleben. Und insofern prallen da Welten aufeinander.
Ja, und trotzdem liegen die beiden ja in den Umfragen eng beieinander. Wir haben es eben schon besprochen. Aber was sagt das eigentlich über die polnische Gesellschaft aus? Wie groß ist denn da die Spaltung?
Die ist tatsächlich sehr, sehr tief. Nicht 50-50, sondern eher in Drittel geteilt. Es gibt ein Drittel der Menschen in Polen, die tatsächlich fast komme, was wolle, zur Peace halten. Die Peace hat hier 8 Jahre lang bis 2023 durchregiert, hat den jetzigen Präsidenten Andrzej Duda auf ihrer Seite und hat dieses Land umgebaut. Man kann das nicht anders sagen. Die Peace hat sich große Mühe gegeben auf allen Ebenen, auf die sie irgendwie Zugriff bekommen konnte. Vor allem bei den Gerichten hat man das sehr deutlich gesehen, ihre Leute einzusetzen, die Regeln zu ändern, zu ihren Gunsten und eben immer diese Geschichte zu erzählen, dass es nur mit ihnen eigentlich gelingen kann, die polnische Unabhängigkeit zu sichern. Alles andere würde den Untergang Polens bedeuten. Und dann gibt es das nächste Drittel, was sehr stabil zu dieser Bürgerkoalitionsrichtung und den Parteien, die damit auch assoziiert sind, halten, die also für einen proeuropäischen Kurs stehen, für ein relativ liberales Land einfach. Und dazwischen ist ein Drittel, da sind vor allem viele junge Wählerinnen und Wähler dabei, die genervt sind davon. Die genervt sind davon, dass es diese beiden großen Blöcke sind, Peace und Bürgerkoalition, die das Land seit 20 Jahren dominieren, diese beiden Figuren dahinter, Jarosław Kaczynski bei der Peace, Donald Tusk bei der Bürgerkoalition, die schon seit den 80ern in der polnischen Politik aktiv sind und die dann entweder extreme Kandidaten gewählt haben, also in der ersten Runde auf Platz 3 und 4 sind mit fast 20% zusammen zwei wirklich rechtsextreme Kandidaten gelandet oder gar nicht wählen gegangen sind. Und dieses Drittel, das wird heute das Entscheidende sein. Aber ja, es ist, diese Gesellschaft ist in drei Teile eigentlich geteilt.
Und was bedeutet diese Wahl dann für das deutsch-polnische und auch für das polnisch-europäische Verhältnis? Sie haben es ja schon angerissen, aber es wurde ja auch ganz offensiv gespielt, so zum Beispiel mit dem deutsch-polnischen Verhältnis. Da wurde ja von der Peace-Partei, wurden da ja auch Ressentiments geschürt. Welche Rolle spielt das?
Also man kann davon ausgehen, dass sollte Karol Nawrocki, der Peace-Kandidat, heute gewinnen und der nächste polnische Präsident werden, dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin die Regierung von Donald Tusk blockieren. Das kann er tun, weil der Präsident ist insofern sehr wichtig, als dass er ein Vetorecht hat. Er muss jedes Gesetz unterschreiben. Wenn er das nicht macht, tritt das Gesetz nicht in Kraft. Wenn er es schafft, die Regierung weiter zu blockieren, dann stehen die Chancen ganz gut für die Peace, dass sie 2027 bei der nächsten Parlamentswahl zurück an die Macht kommt. Und das würde einfach heißen, dass nicht nur die deutsch-polnische Nachbarschaft, und das haben wir in den 8 Jahren Peace auch gesehen, sehr leidet. Weil man kann sehr schlecht zusammenarbeiten, wenn eine Seite davon überzeugt ist, dass die andere Seite eine existenzielle Bedrohung ist. Das heißt aber auch für die Europäische Union, dass dieses Weimar-Dreieck, Frankreich, Deutschland, Polen, Polen inzwischen eben ein sehr wichtiger, sehr militärisch und auch ökonomisch sehr starker Partner, dass das so nicht mehr funktionieren kann, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dass dann auch gemeinsame europäische Politik deutlich komplizierter werden dürfte.
Schauen wir nochmal auf den Wahlkampf. Da hat der Kandidat Nawrocki auch Unterstützung aus den USA bekommen. Wir haben das zuletzt immer wieder gesehen, zum Beispiel auch in Deutschland beim Bundestagswahlkampf, wo sich Elon Musk offensiv für die AfD eingesetzt hat. Wie wurde denn dieses Engagement aus den USA in Polen aufgenommen?
Dieses Engagement, diese Einmischung, würde ich tatsächlich sagen, die war halt echt einfach nicht mehr subtil. Also nicht nur, dass sich Nawrocki mit Trump kurz getroffen hat, das war eigentlich nur so ein Fototermin, aber Trump hat Nawrocki wohl gesagt, you will win, also sie werden der nächste Präsident. Wirklich krass wurde es dann, als Kristi Noem, die US-Heimatschutzministerin, hier in Polen aufgetreten ist und sagte, ihr müsst den richtigen Führer wählen und sich ganz klar auf die Seite von Karol Nawrocki gestellt hat. Und nicht nur das, sondern eben auch Rafał Trzaskowski, den liberalen Kandidaten, als total Trainwreck of a leader, also eine Katastrophe quasi, bezeichnet hat. Also das ist wirklich eine ungeahnte Einmischung, die zu meiner Überraschung hier in Polen gar nicht für so einen Aufschrei gesorgt hat. Weil man die USA als ganz wichtigen Partner sieht, im Grunde als sicherheitspolitischen Überlebensgarant. Und da scheinen offenbar viele Leute bereit zu sein, das auch zu verzeihen, wenn das Weiße Haus sich da so deutlich einmischt. Als Beobachter aus Deutschland muss ich sagen, das hat Größenordnungen angenommen, die kannte ich bisher nicht.
Einschätzung von Martin Adam zur Präsidentenwahl in Polen. Die Hoffnungen auf eine erneute Waffenruhe zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas haben sich vorerst zerschlagen. Und gleichzeitig kommt die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen weiter nur schleppend voran, wie unser Korrespondent Julio Segador berichtet.
Bereits in den ersten Morgenstunden machten sich tausende Menschen im Gazastreifen auf dem Weg zu den neu errichteten Verteilzentren. Für viele wie diese Frau und den Mann, die sich gegenüber einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters äußern, geht es ums bloße Überleben. Schande über sie. Warum passiert das? Warum sind wir so weit gekommen? Mein Sohn hat seit 4 Tagen kein Brot mehr. Wohin sollen wir uns wenden? Kein Essen, kein Wasser, nichts. Ich warte auf meine Kinder. Die Leute bestehlen sich gegenseitig. Szenen des totalen Chaos, auch heute wieder an mindestens einem der Verteilzentren für Hilfsgüter, die mit US-Unterstützung von der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation errichtet worden sind. Erneut soll es in unmittelbarer Nähe der Verteilzentren Tote und Verletzte gegeben haben. Das berichten palästinensische Quellen aus Gaza und verschiedene Nachrichtenagenturen. Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Ob diese Schüsse von dem US-Sicherheitspersonal abgegeben worden sind oder von israelischen Soldaten, ist nicht klar. Das israelische Militär erklärte, man untersuche den Vorfall. Die umstrittene Stiftung GHF dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Es gebe Gerüchte, die aktiv von der Hamas verbreitet werden und angebliche Todesfälle und Verletzungen am heutigen Tag betreffen, heißt es auf der Website der Stiftung. Diese Gerüchte seien unwahr und frei erfunden. Doch Augenzeugenberichte lassen einen anderen Schluss zu. Dieser Mann muss ohne Hilfsgüter wieder abziehen vom Verteilzentrum. Ich bin weit gelaufen, vom Meer, von Nusserat bis hierher, und seht uns an, wir gehen mit nichts, wir kehren mit leeren Händen zurück. Bilder verschiedener Nachrichtenagenturen zeigen, wie Tote und Verletzte in Kliniken eingeliefert werden. Es soll Dutzende Opfer gegeben haben. Dass sich an der katastrophalen Situation kurzfristig etwas verändert, ist unwahrscheinlich, denn die Verhandlungen zu einer erneuten Waffenruhe scheinen vorerst gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, im Rahmen dieser vom US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgeschlagenen Waffenruhe 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Körper toter Geiseln an Israel zu übergeben. Doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. US-Vermittler Steve Witkoff bezeichnete die Forderungen der Hamas als inakzeptabel. Die Forderung der Hamas nach Garantien der USA für die Beendigung des Krieges ist einer der Hauptstreitpunkte. Die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt eine Waffenruhe, in der ein Kriegsende festgeschrieben wird, strikt ab.
Nach Frieden sieht es momentan in der Ukraine auch nicht aus. Immerhin morgen soll es ja in Istanbul erneut Gespräche mit der russischen Seite geben. Heute gab es dann die Meldung, dass der ukrainische Geheimdienst offenbar 4 Militärflugplätze in Russland angegriffen hat. Bis zu 40 Flugzeuge sollen dabei von ukrainischen Drohnen getroffen worden sein. Zuvor waren bei einem weiteren Vorfall im Grenzgebiet mehrere Brücken eingestürzt. Russland spricht auch hier von Sabotage. Björn Blaschke.
Die Vorfälle wurden als terroristische Akte eingestuft. So zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax die Sprecherin des für Terrorismus zuständigen Ermittlungskomitees. Also die Brückeneinstürze in den Regionen Bryansk und Kursk unweit der Grenze zur Ukraine, mutmaßlich Sabotage. In Bryansk kollabierte eine Straßenbrücke, dadurch fielen mehrere Lkw auf einen Passagierzug, der gerade unter der Brücke hindurchfuhr. 7 Menschen sollen dadurch ums Leben gekommen sein, rund 70 weitere wurden verletzt. Laut Angaben aus Russland haben Bahnarbeiter in Bryansk in der Zwischenzeit eine weitere Beschädigung an einem anderen Schienenstrang entdeckt. In Kursk entgleiste durch den Zusammenbruch einer Bahnbrücke ein Güterzug, der Lokführer erlitt Verletzungen. Aufgrund der Grenznähe liegt die Vermutung nahe, dass die Anschläge in Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine stehen. Der Kreml hat für morgen in Istanbul eine zweite Runde direkter Gespräche zwischen den beiden Seiten anberaumt.
Ja, das waren schon dramatische Bilder in der vergangenen Woche von dem gigantischen Gletschersturz im Kanton Wallis in der Schweiz. Unvorstellbare Mengen von Eis, Gestein und Schlamm sind dort ins Tal gerutscht und haben einen großen Teil des evakuierten Dorfes Blatten unter sich begraben. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl hat sich in Blattens Nachbarort Wieler mal ein Bild von der Lage gemacht.
Morgen. Morgen. Strahlender Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf der Gasse zwischen den fürs Wallis typischen dunklen Holzhäusern. Und so freundlich sie grüßen, den Gesichtern der Menschen sind Schock und Schmerz über die unfassbare Katastrophe anzusehen. In ein Mikrofon sprechen wollen da viele verständlicherweise lieber nicht.
Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich bin von Platten, habe da alles verloren.
Jeden Tag kommt es länger, immer schlimmer, jeden Tag.
Vor einem Garagentor parken ein Jeep und ein kleiner Traktor. Was Bergbauer Anton Rieder aber gerade fehlt, ist der Hund.
Der Hund ist auch hier. Jesse! Jesse! Der will die Sperrzone abgehauen.
Die Sperrzone, das ist die enorme Schutthalde, die beim Gletschersturz ins Tal gedonnert ist und das Nachbardorf Blatten ausgelöscht hat. Das matschige Feld aus Steinbrocken, Gletschereis und Schlamm ist nur ein paar Dutzend Meter entfernt. Aber Hündin Jessie hat die Rufe gehört, springt schwanzwedelnd in den Traktor. Und Bauer Anton Rieder erzählt.
Ich bin natürlich nicht direkt betroffen, weil ich nicht von Blatten bin und ich in meinem Haus noch leben kann. Ich bin nicht betroffen, ich habe nur Land verloren.
Aber Anton hat einen guten Freund verloren. Schafzüchter war er. Der Stall seiner gut 100 weißen Alpenschafe stand nur wenige hundert Meter entfernt von der vor dem Unglück evakuierten Gefahrenzone. Seit dem gigantischen Gletschersturz steht der Stall nicht mehr. Und Antons Freund ist verschwunden.
Da Schuldzuweisungen zu machen, waren sicher fehl am Platz, weil man es nicht erwarten konnte. So enorm, das konnte niemand erwarten. Er hatte null Chance. Ich glaube, es ist so schnell gegangen. Es hat geknallt, ein Luftdruck, der Schlamm. Ich glaube, er hat den Schlamm nicht erlebt. Der Luftdruck allein hat ihn schon getötet. Und jetzt muss ich gleich weinen.
Wir gehen nach drinnen in die große Lagergarage des Bauernhofs. Bei all der Trauer und dem Schmerz, sagt Anton, helfe jetzt vor allem die enorme Solidarität der Menschen im ganzen Lötschental.
Jeder hilft jedem. Dann ist alle für einen, einer für alle. Es ist eindeutig so. Man fragt nicht, wer es ist. Wenn die Leute da hinten keinen raus müssen mit ihren Kühen, habe ich die gleich auf und frage nicht, von wem die Kühe oder so. Egal, wer es ist, wir nehmen die Kühe. Damit nicht gefragt.
Über der mehr als 2 Kilometer langen schlammigen Geröllhalde im Katastrophengebiet kreisen permanent Hubschrauber. An langen Seilen transportieren sie entwurzelte Bäume aus dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat und der stetig kleiner wird, seit sich das Wasser des Bergflusses Lonza wieder einen Weg durch das Gemisch aus Fels, Eis und Schlamm gebahnt hat. Noch immer ist es zu gefährlich, das Gelände zu betreten, noch immer donnern immer wieder Felsstücke herunter. Einen Kilometer weiter talabwärts im Dorf Kippe sind Lukas Kalbermatten und seine Frau bei den Schwiegereltern untergekommen. Der Gletschersturz hat das Hotel der Familie in Blatten getroffen. Lukas Kalbermatten spricht unglaublich gefasst und reflektiert über die brutale Zerstörung seiner Existenz.
Ja, ich denke, wie die meisten Menschen funktioniert man zu Beginn. Es gibt einige, die in Schockstarre fallen, die anderen funktionieren. Bei mir war es so, weil ich doch gewisse Ziele hatte. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ich habe 15 Mitarbeiter in meinem Hotel. Und gestern war dann der erste Tag, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt kommen die Emotionen, jetzt habe ich Zeit für Emotionen.
Lukas Kalbermatten ist 55. In Blatten war er nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, er war dort auch für viele Jahre Gemeindepräsident und hat die Begeisterung für seine Heimat bei Dorfführungen mit den touristischen Gästen geteilt.
Geschichte, die Gebäude, aber auch warum wir anders sind als die Städter, der Charakter, wie das entstanden ist, das ist alles weg. Einen Ankerpunkt habe ich, das Burgerhaus. Aber das, was das alte Gemeindehaus, das steht noch. Es ist zwar bis zum Dach im Schutt, aber man sieht, dass es noch steht. Und ich denke, das könnte für uns so ein Ankerpunkt sein, wo wir mit dem neuen Blatten anfangen. Wieder ein bisschen was aufbauen.
Aufräumen nach dem Gletschersturz in der Schweiz, Katrin Hondl berichtete. Und jetzt wollen wir nach Hamburg schauen, wo es in der vergangenen Nacht im Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde gebrannt hat. Bei dem Feuer kamen 3 Menschen ums Leben, mehr als 30 wurden verletzt. Ein schwieriger Einsatz war das auch für die mehr als 200 Rettungskräfte, sagt Lorenz Hartmann von der Feuerwehr in Hamburg.
Wir hatten beim Eintreffen sehr viele Personen an den Fenstern, die da um Hilfe gerufen haben. Und die ersten Einsatzkräfte haben natürlich sofort mit der Menschenrettung über Drehleiter, über tragbare Leitern begonnen, auch über die Flure der Stationen. Die Personen, die wir an den Fenstern angetroffen haben, haben wir versucht, mit Drehleitern oder mit tragbaren Leitern zu retten. Bei einigen Personen, die natürlich in Rollstühlen sitzen oder bettlägig sind, funktioniert das nicht. Die haben wir dann über die Flure gerettet mit sogenannten Fluchthauben, die mit einer Atemluft versorgt werden und dann dadurch durch leicht verrauchte Bereiche auch geführt werden können.
Das sagt der Feuerwehrsprecher und über die Lage nach dem Brand habe ich mit unserer Hamburg-Reporterin Susanne Röse gesprochen. Gibt es denn schon Informationen zur Brandursache?
Nein, die gibt es tatsächlich noch nicht. Die Brandermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und wie gesagt, die Brandursache steht noch nicht fest. Der Brand war ja in einem Zimmer im Erdgeschoss in einer der insgesamt 4 geriatrischen Stationen des Krankenhauses ausgebrochen und die Flammen, die schlugen aus dem Fenster bis hinauf in den ersten Stock. Und die Brandermittler der Polizei, die rechnen auch nicht mit einem schnellen Ergebnis, denn um die Ursache zu ermitteln, müssen sie noch zahlreiche Zeugen vernehmen, darunter Patienten und Mitarbeitende und diejenigen, die von den Mitarbeitern, die in der Nacht zu heute im Einsatz waren, die waren natürlich, nachdem das Feuer gelöscht und die Patienten in Sicherheit waren, dann auch nicht mehr vor Ort und konnten noch nicht befragt werden. Also das dauert wohl noch.
Wie geht es den Verletzten?
Ja, insgesamt sind ja 34 Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Die meisten, die hatten Rauch eingeatmet. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, nach 20 Minuten, aber das Gemisch aus Qualm und Wasserdampf, das macht es den Feuerwehrleuten schwer, die Menschen zu retten und sich zu orientieren auf den Fluren. Deswegen dauerte das auch ein bisschen länger teilweise. Und die Patienten auf der Geriatrie, die sind ja auch überwiegend älter und oft bewegungseingeschränkt und sitzen teilweise im Rollstuhl. Also die mussten mit Drehleitern durch die Fenster gerettet werden. Und ja, wie gesagt, die meisten erlitten wohl auch Rauchvergiftungen. Mehr ist noch nicht bekannt.
Wie sieht's mit dem Betrieb im Marienkrankenhaus aus? Wie geht's da jetzt weiter nach diesem Einsatz?
Der soll erstmal ganz normal, ganz regulär weitergeben. Die meisten Patienten sind aus der vom Brand betroffenen Station ja auch auf andere Stationen des Krankenhauses verlegt worden. Zuerst waren sie in der Notaufnahme und jetzt aber im Laufe des Tages sind sie in andere Bereiche, auf andere Stationen verlegt worden. Nur zwei Patienten mussten extern, also in anderen Krankenhäusern, untergebracht werden.
Informationen zum Brand im Hamburger Marienkrankenhaus waren das von Susanne Röse. Und jetzt zum Sport mit Hendrik Lückhoff. Und da geht's zuerst um ein spektakuläres Ende beim Formel-1-Rennen in Barcelona heute.
Tja, es waren spannende letzte Runden beim Großen Preis von Spanien, nachdem das Safety-Car nochmal rausgekommen war. Und da hat dann Weltmeister Max Verstappen so ein bisschen die Kontenance verloren, wurde dafür bestraft und hat damit einen Rückschlag im Kampf um die Weltmeisterschaft einstecken müssen. Denn seine beiden ärgsten Rivalen, die beiden McLaren-Fahrer, holten Platz 1 und 2. Mehr von Jens Gideon.
Fünfter Sieg für den Australier im McLaren im 9. Rennen der Saison. Oscar Piastri baut seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Zweiter bleibt mit jetzt 10 Punkten Rückstand sein britischer Teamkollege Lando Norris, der im heißen Barcelona auf Platz 2 gelandet ist. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. In der Schlussphase des Rennens hat Titelverteidiger Max Verstappen in seinem Red Bull mit ungestümen Aktionen eine bessere Platzierung als Position 10 verschenkt. Er kassierte eine Zeitstrafe und fiel weit zurück. Der einzige Deutsche war sehr stark. Nico Hülkenberg fuhr im Sauber auf Platz 5 und holte damit 10 WM-Punkte.
Und damit landete er sogar einen Platz vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. In Hamburg ist heute eines der prestigeträchtigsten Reitturniere Deutschlands zu Ende gegangen. Das Spring- und Dressurderby in Kleinflottbek. Und Springreiter André Thieme aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern hat sich zum 4. Mal den Derby-Sieg geholt. Allerdings auf kuriose Art und Weise. Jörg Tegelhütter mit den Einzelheiten.
Dass das deutsche Springderby schon vor dem Schlussreiter im Stechen entschieden ist, hat es in der über 100-jährigen Turniergeschichte so auch noch nicht gegeben. Mit André Thieme und Esteban Benítez Valle hatten zwei Reiter in dem über 1200 Meter langen Normalparcours mit Nullrunden geglänzt. Doch als Thieme dann als Zweiter in Stechen ritt, war der Spanier disqualifiziert, weil er zuvor eine Wendemarke übersehen hatte. Selbst für den Sieger André Thieme eine schier unglaubliche Geschichte.
Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich hatte mir nun den großen Strategieplan zurechtgelegt, flott und den Fehler in Kauf nehmen, Hauptsache schneller sein. Aber als der Stadionsprecher dann gesagt hat, er ist ausgeschieden, weil er die Wendemarke nicht genommen hat, war eine Menge Sachen los in meinem Kopf, aber Paul hat mich nicht im Stich gelassen.
Thieme reichte mit seinem Wallach sogar eine Runde mit zwei Abwürfen und zum vierten Mal in Kleinflottbek zu triumphieren. Dafür bekam er das blaue Band und 30.000 Euro Siegprämie. Der Spanier trotz seines Missgeschickes jede Menge Applaus von den über 20.000 Zuschauern. Platz 3 sicherte sich der Luxemburger Charles Hubert Schisch. Das deutsche Dressurderby gewann eine Lokalmatadorin. Die Hamburgerin Annalena Kracht siegte bei ihrer Premiere im Derbypark.
Und wir bleiben noch in Hamburg. Bei der Ironman-Europameisterschaft in der Hansestadt heute hat Weltmeisterin Laura Philipp den Sieg geholt. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und dem abschließenden Marathon war die Heidelbergerin mit einer Zeit von 8 Stunden und gut 3 Minuten als Erste im Ziel auf dem Jungfernstieg. Der TSV Havelse aus der Nähe von Hannover ist zurück in der dritten Fußballliga. Der Meister der Regionalliga Nord hat sich in der Relegation gegen Lok Leipzig aus der Regionalliga Nordost durchgesetzt. Nach dem Unentschieden im Hinspiel gewann Havelse das Rückspiel heute zu Hause mit 3:0 nach Verlängerung. Tide Tedinger war dabei.
Der TSV Havelse trat deutlich aktiver, deutlich initiativer auf, als noch im Hinspiel das 1:1 ausgegangen war. Und hätte schon in der regulären Spielzeit den ein oder anderen Treffer erzielen können. Ging dann mit einem numerischen Vorteil in die Verlängerung beim Stande von 0:0, weil Lok Leipzig nach einer gelb-roten Karte in Unterzahl spielen musste. Und Julius Düker sorgt für den Dosenöffner mit einem 1:0 Fernschuss in der ersten Hälfte der Zusatzschicht. Dann zwei Konter, die saßen aus Havelser Sicht. Und am Ende steigt der TSV zum zweiten Mal in seiner Clubgeschichte in die dritte Liga auf.
Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale der Fußball-Champions League hat es bei Feierlichkeiten in Frankreich zwei Todesopfer gegeben. Im Südwesten des Landes wurde ein 17-Jähriger erstochen. In Paris verstarb ein Mann, der auf einem E-Roller unterwegs war und von einem Auto angefahren wurde. Zudem wurden rund 200 Menschen bei Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt verletzt. Paris Saint-Germain hatte das Champions League-Endspiel in München gestern mit 5:0 gegen Inter Mailand gewonnen.
Der Sport mit Hendrik Lückhoff und damit enden unsere Themen des Tages. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.